Wir haben das letzte Mal uns beschäftigt mit den Haushaltungen. Sind die ersten Haushaltungen schon durchgegangen, die sich aufs Alte Testament beziehen, und haben auch uns schon mit der Haushaltung der Gnade beschäftigt. Ich möchte noch mal ganz kurz auf das Thema eingehen: Haushaltung oder Dispensation, je nachdem. Wird es so oder so genannt. Was ist das? Wir können sagen, es sind Einteilungen, so können wir es nennen. Durch die Haushaltung lässt sich die Bibel einteilen in verschiedene Abschnitte. Diese Abschnitte sind auch zeitlich aufeinander folgend. Ja, wir haben verschiedene Zeitabschnitte, die können wir auch erkennen, nämlich daran, was uns in der Bibel darüber beschrieben wird. Wir können zum Beispiel sehr deutlich erkennen, dass im Garten Eden andere Umstände herrschten als nach dem Sündenfall. Ja, durch den Sündenfall geschah natürlich einiges, es veränderte sich einiges, es kam auch der Fluch Gottes über die Welt und über die Menschheit, und da ist es offensichtlich, dass wir einen Schnitt haben zwischen der Zeit im Garten Eden und der Zeit danach. Das ist nicht besonders schwer, das zu sehen und dann auch zu sagen, wir haben es hier mit zwei unterschiedlichen Haushaltungen zu tun, nämlich die Haushaltung im Garten Eden und die Haushaltung, die dann danach begann. Ja, die eine Haushaltung war eine Haushaltung der Gemeinschaft mit Gott, eine Haushaltung im Segen und natürlich auch im Gehorsam, und danach, ja, da ging der Fluch los, da fiel der Mensch unter die Sünde und war dazu praktisch verdammt, kann man sagen, zu sündigen. Aber auch da fingen dann Menschen an, Gott zu suchen, und auch da war Gottes Gnade sichtbar. Und das hatte ich auch gesagt, in jeder Haushaltung ist Gottes Gnade sichtbar. Das heißt, in jeder Haushaltung können wir sehen, dass Gott auch seine Gnade zeigt, dass Gott sich erbarmt, dass Gott Menschen rettet und Menschen zu sich zieht. Und natürlich in der Anfangszeit haben wir ein ganz großes Vorbild hier in Henoch. Ja. Henoch wandelte mit Gott, heißt es, und das ist natürlich auch für uns ein Vorbild, dieser Henoch, dass auch wir ihn nachahmen und danach bestrebt sind, mit Gott zu wandeln. Und Henoch wandelte mit Gott in einer Zeit, wo auch der Niedergang dann immer weiter Fortschritt, und trotzdem wandelte er mit Gott. Ja, dann haben wir auch Noah, der Gnade vor Gott fand und der Gott gehorsam war und eine Arche baute, und somit ist auch Noah ein Vorbild in einer Zeit, sich an den Herrn zu halten, sich an Gott zu halten, wo alle anderen von Gott abweichen. Ja, auch in der heutigen Zeit erleben wir ja eine Zeit des Niedergangs. Wir erleben, dass immer weniger Menschen Interesse haben an Dingen des Glaubens, zumindest in dem Umfeld, in dem wir uns bewegen. Es gibt natürlich Gebiete in der Welt, wo es anders ist, aber sagen wir mal, in unserer westlichen Welt sieht es sehr düster aus. Da können wir sagen, es gibt einen Niedergang, und das bezeugen nicht nur Menschen, die hier in Deutschland leben, sondern auch in anderen Ländern erleben sie es so. Und auch da können wir auch ganz zurückblicken auf diese Anfangszeit nach dem Sündenfall, wo wir einen Niedergang beobachten, der so weit ging, dass dann Gott die ganze Welt hinwegraffte durch die Sintflut, und trotzdem gab es Menschen, die mit dem Herrn wandelten, natürlich auf Grundlage der Gnade des Herrn, und somit wird da Gottes Gnade sehr deutlich sichtbar. Ja, es geht dann weiter nach der Sintflut, macht Gott seinen Bund mit Noah und mit der ganzen Menschheit. Dann haben wir den Turmbau zu Babel und dann die Berufung Abrahams, also die Berufung der Erzväter. Und auch hier erkennen wir, dass ein neuer Zeitabschnitt beginnt. Ja, das ist etwas ganz Besonderes, wie Gott Abraham beruft und wie Abraham dann auch im Neuen Testament erwähnt wird und bezeichnet wird als der Vater aller Gläubigen, als Vorbild. Und wir sehen, dass Gott jetzt ganz speziell eben sich Abraham und seiner Familie zuwendet, also einer Familie aus der ganzen Menschheit, ihn beruft und seinen Plan mit ihm durchführt. Und deswegen können wir auch hier wieder von einer neuen Haushaltung sprechen. Danach kommt das Gesetz und auch hier wird deutlich, Gott gibt das Gesetz und es fängt ein neuer Zeitabschnitt an. Er gibt nicht nur die 10 Gebote, sondern insgesamt je nach Zählung 613 Gebote. Und dieses Gesetz war bestimmt für das Volk Israel. Also auch wieder etwas Besonderes. Gott beruft ein Volk, nämlich das Volk Israel. Natürlich geht das auf Abraham zurück, betrifft aber nicht alle Nachkommen Abrahams. Und er macht nun Geschichte mit diesem Volk. Ja, wieder ein ganz besonderer Zeitabschnitt, der Zeitabschnitt des Gesetzes, der auch sehr lange geht. Ja, wir haben ja die ganze Zeit der Richter, dann auch der Könige und parallel dazu der Propheten. Das ist die ganze Zeit, die das Gesetz betrifft. Und wir haben die ganze Zeit hinweg die Ankündigung des Erlösers. Das ist etwas, was sich durchzieht wie ein roter Faden. Es gibt immer mehr Hinweise auf den Erlöser, auf den Messias. Und es ist klar, dieser Messias würde kommen, um die Menschheit zu erlösen. Und da, denke ich, wird niemand abstreiten, dass durch das Kommen des Messias und sein Erlösungswerk eine ganz neue, spezielle Zeit angefangen hat oder begonnen hat. Eine Zeit, die sich gründet auf den neuen Bund. Und der neue Bund, der war auch schon angekündigt im Alten Testament. Ja, Jeremia 31, Vers 31 wird dieser Bund angekündigt. Ein Bund, der hier noch ganz explizit für das Volk Israel angekündigt wird. Also ein Bund, den Gott mit dem Volk Israel machen wird. Und wenn man nur diese Stelle liest, könnte man meinen, der Herr Jesus, der Erlöser, der wird nur für das Volk Israel kommen. Aber es gibt, und da können wir dankbar sein, noch viele andere Stellen in den Propheten, die uns sagen, dass der Messias, der Erlöser, kommen wird als Erlöser für die ganze Welt und nicht nur für das Volk Israel. Also auch die Erwählung des Volkes Israel heißt nicht, dass Gott von dem Zeitpunkt an die anderen komplett vergessen hat, sondern wenn wir die Apostelgeschichte lesen, dann sehen wir, wie auch die Gläubigen des Volkes Israel, also die Juden, die zum Glauben gekommen waren, sich dann freuen. Ja, erstmal haben sie ihre Probleme, aber als sie es verstanden haben, dann freuen sie sich, dass auch die Heiden berufen worden sind und dass auch die Verstockung des Volkes Israels hier mit eine Rolle spielt. Israel sollte verstockt werden für eine Zeit lang, bis die Vollzahl der Heiden eingehen würde und dann, dann wird diese Verstockung aufgehoben werden und ganz Israel, alle, die dann überlebt haben werden, werden dann zum Glauben kommen und das dann schon am Ende der Trübsalzeit, am Ende der Gnadenzeit. Wir wollen, da wir uns jetzt in dieser Gnadenzeit befinden, uns mit dieser Zeit noch etwas ausführlicher befassen, da ausführlicher drauf eingehen, auf die Haushaltung der Gnade. Und was ich letztes Mal auch erwähnt hatte, ist, dass die Haushaltung der Gnade sich fast vollständig mit der Gemeindezeit deckt. Ich sage fast vollständig, denn wir wissen ja, es wird eine Zeit von 7 Jahren geben, eine Trübsalzeit von 7 Jahren, die über die ganze Erde kommen wird, in der die Gemeinde nicht mehr auf der Erde sein wird. Und bevor diese Zeit anfängt, haben wir möglicherweise auch noch einen Zeitabschnitt, den wir nicht kennen, der zwischen der Entrückung liegt und der Trübsalzeit. Denn die Bibel sagt uns nicht, dass die Trübsalzeit in dem Moment anfängt, wo die Gemeinde entrückt ist, sondern die Bibel sagt uns, die Trübsalzeit beginnt, wenn der Antichrist einen Bund mit dem Volk Israel macht. Und wenn dieser Bund geschlossen wird, zu Beginn dieses Bundes fängt die Trübsalzeit an. Und was wir auch nicht wissen, ist, ob wir als Gemeinde diesen Bund miterleben werden, also die Ankündigung dieses Bundes oder nicht. Es kann sein, wir erleben es noch mit, der Bund wird angekündigt mit Israel und kurz darauf, bevor der Bund in Kraft tritt, kommt die Entrückung. Es kann aber auch sein, es kommt erst die Entrückung und dann wird erst der Bund angekündigt. Also da müssen wir uns überraschen lassen. Aber da sind noch einige interessante Ereignisse, die Gott mit der Menschheit vorhat. sind nicht nur angenehme Ereignisse. Wir wissen, die Trübsalzeit ist an sich eine Gerichtszeit. Und da können wir auch als zur Gemeinde gehörig dankbar sein, dass es heißt, dass wir als Teil der Gemeinde nicht zum Zorngericht bestimmt sind, sondern zum Besitz des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus. Das sagt uns die Bibel ausdrücklich. Und das ist ein Hinweis für uns, dass diese Gerichtszeit nicht für die Gemeinde gedacht ist, sondern sie ist gedacht zum einen für diejenigen, die sich bis dahin geweigert haben zu glauben, also für die Ungläubigen in dieser Welt, und zum anderen für das Volk Israel, das sich auch geweigert hat zu glauben, zumindest im großen Teil, um dieses Volk eben zur Umkehr zu bewegen. Das sind die zwei Hauptziele der Trübsalzeit und darum macht es auch Sinn, dass wir vorher hinweggenommen werden von der Erde. Soll aber nicht das heutige Thema sein, sondern wir beschäftigen uns jetzt mit dieser Gnadenzeit und fangen mal an mit einer Bibelstelle aus der Apostelgeschichte. Wir haben in der Apostelgeschichte die Entstehung der Gemeinde. Und wenn wir Apostelgeschichte 2 lesen, das ist ja genau das Kapitel, wo uns die Entstehung der Gemeinde berichtet wird, und Vers 42 betrachten, dann sehen wir erstmal, was wichtig war in der frühen Gemeinde. Das heißt hier in Apostelgeschichte 2, Vers 42, und sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und in den Gebeten. Also ein sehr wichtiger Vers, der uns aufzeigt, was war damals wichtig. Und wenn es damals wichtig war, dann können wir heute nicht sagen, für uns ist es heute nicht wichtig. Ja, wir haben hier die Lehre der Apostel. Sie blieben beständig in der Lehre der Apostel. Damals war es natürlich so, die Apostel waren gegenwärtig und lehrten die Gemeinde. Jetzt könnten wir heute sagen, ja, wie machen wir das heute? Heute haben wir ja keine Apostel, außer solche, die von sich behaupten, dass sie seien, aber das sind natürlich keine. Wie bleiben wir heute in der Lehre der Apostel? Beständig. Durch die Schriften, die uns die Apostel hinterlassen haben. Ja, durch die ganzen heiligen Schriften der Apostel und Propheten natürlich. In dieser Lehre sollen wir beständig bleiben. Diese Aufforderung gilt für uns genauso, beziehungsweise hier ist es keine Aufforderung, sondern eine Tatsache, die beschrieben wird, aber wir haben genug andere Stellen, die uns dazu auffordern. Und da können wir auch nicht sagen, ja gut, also Lehre kommt heutzutage nicht mehr so gut an. Ja, die Leute, die wollen das nicht so gerne hören, die wollen lieber irgendwie Action oder irgendwas Spannendes oder sonst was, aber doch nicht trockene Lehre, das trockene Wort. Ja, können wir damals sicher genauso sagen. Was gab es damals? Damals gab es Brot und Spiele. Ja? Es gab entsprechend im Römischen Reich Aktionen, Attraktionen. Man konnte Kämpfen von Gladiatoren zusehen. Man konnte sehen, wie Menschen hingerichtet wurden, den Löwen zum Fraß vorgeworfen wurden. Also es gab genug Dinge, die sicher sehr anziehend waren. Und sicher gab es damals auch Menschen, die gesagt haben, also naja, jetzt die ganze Zeit da den Aposteln zuzuhören, wie sie uns hier belehren, ja, und dann auch noch einem Paulus dann später, zu dem Zeitpunkt noch nicht, der dann sagt, dass er Tag und Nacht unter Tränen jeden Einzelnen ermahnte, da hat sicher auch manch einer gesagt, also das ist mir zu langweilig, zu trocken, wie auch immer. Natürlich, was wir uns vor Augen führen müssen, ist, dass hier natürlich durch die Apostel auch Wunder geschahen, wo dann der eine oder andere gesagt hat, ja, das ist wirklich etwas, was ich gerne sehen möchte. Und das hat ja auch damals, wenn es wirklich durch die Apostel waren, Gott verherrlicht. Aber auch wenn wir die Wunder der Bibel betrachten, dann ist es nicht so, dass jeder, der diese Wunder gesehen hat, nachher auch wirklich ein treuer Jünger des Herrn war. Ja. Auf die Jünger Jesu haben viele ablehnend reagiert, auch wenn sie im ersten Moment vielleicht gesagt haben, wow, das ist ja wirklich etwas Großes, was er getan hat. Und genauso mit den Aposteln. Wir lesen auch in der Bibel, dass da manche diese Wunder komplett falsch auffassten. Ja, dass manche dann den Paulus zum Zeus erklärten, also zu griechischen Göttern und dem Barnabas, Zeus und Hermes, und ihnen opfern wollten und so weiter. Also das kam nicht unbedingt immer richtig an und sie mussten mit viel Mühe sie dann davon abbringen, dann sie anzubeten. Die Wunder waren aber wichtig, um ganz klar die Autorität der Apostel zu bezeugen und vorher die Autorität des Herrn Jesus. Also haben sie ihre Berechtigung gehabt, ihre Wichtigkeit gehabt, aber eben für diesen Zeitabschnitt. Nach der Lehre der Apostel haben wir die Gemeinschaft. Ja, Gemeinschaft ist auch ganz wichtig für die erste Gemeinde. Und auch da hätte jemand sagen können, ich bin eher Einzelgänger, mir reicht die Lehre allein, aber die Gemeinschaft, da kann ich nicht so viel mit anfangen. Und auch da müssen wir heute in unserer individualisierten Welt uns zurückbesinnen auf das Wort und der Gemeinschaft auch den Stellenwert geben, dem er in der Bibel gegeben wird und den er auch am Anfang hatte. Nach der Gemeinschaft haben wir das Brotbrechen, also ein Hinweis auf das Abendmahl. Auch das wurde regelmäßig praktiziert und ist somit auch wieder ein Hinweis für uns, das auch wichtig zu nehmen. Und als viertes dann in den Gebeten. Wir lesen auch, wie die Gemeinde immer wieder betete, ihre Gebete vor Gott brachten, auch gerade in der Not, dass sie zusammen waren und beständig zu Gott flehten. Und auch hier ein Hinweis für uns als Gemeinde, das ernst und das wichtig zu nehmen. Also so die erste Gemeinde. Natürlich werden noch mehr Dinge beschrieben, aber das ist so ein zentraler Vers, der uns einfach hier aufzeigt, was wichtig war, was die Gemeinde charakterisiert hat und auch für uns heute von Wichtigkeit. Für jede Zeit ist es egal, in welchem Umfeld wir leben, ist es egal, wie die Trends sind, wie der Zeitgeist aussieht. Wir müssen uns auf das immer wieder zurückbesinnen, was das Wort sagt und uns nach dem Wort ausrichten und nicht etwas sagen, in die heutige Zeit passt das nicht rein. Ja, es passt auch nicht, wenn wir sagen, heutzutage brauchen wir das Wort nicht, das ist veraltet, wie manche sagen, oder dass manche behaupten, mir reicht die Führung durch den Heiligen Geist, da brauche ich das Wort Gottes nicht. Ja. Der Heilige Geist hat das Wort inspiriert, hat es niederschreiben lassen durch die Apostel und so brauchen wir das Wort auch, um voll Geistes zu werden, auch um durch den Heiligen Geist eben dem Herrn zu dienen. Wir bleiben noch in der Apostelgeschichte, Apostelgeschichte 4, Vers 33. Da heißt es, und mit großer Kraft legten die Apostel Zeugnis ab von der Auferstehung des Herrn Jesus und große Gnade war auf ihnen allen. Wir haben hier natürlich in dem Abschnitt die Beschreibung, dass die Gläubigen alles gemeinsam hatten. Ein Abschnitt, der Kommunisten sehr gut gefällt, da sie versuchen, daraus eine Regel zu machen, ja, und mehr oder weniger die Menschen dazu zu zwingen, alles gemeinsam zu haben. Ja, die Kommunisten beziehen sich dann oft nur auf solche Stellen und alles andere, was das Wort angeht, ist verboten. Aber auch hier, wenn man das analysiert und betrachtet, dann sieht man, das war eine freiwillige Angelegenheit. Und gerade bei dem Betrug von Ananias und Sapphira, der in Kapitel 5 uns aufgezeigt wird, da belügen sie ja Gott und den Heiligen Geist. Und es wird ihnen gesagt, warum haben sie das getan? Sie hätten es doch für sich behalten können. Ja, dadurch wird deutlich, dass die Möglichkeit, die Güter für sich zu behalten, bestand und es in keinster Weise den Gläubigen auferlegt wurde, als Zwang, ihre Güter herzugeben, den Aposteln vor die Füße zu legen. Das war etwas, wo die Gläubigen dazu bewegt worden sind in Jerusalem und das getan haben mit viel Freude und freiwillig und nicht unter Zwang. Und die beiden, Ananias und Sapphira, wollten natürlich gut dastehen und haben so getan, als hätten sie alles verkauft, den Wert, und das haben sie eben nicht getan. Und darin bestand eben die Lüge. Das Problem bestand nicht darin, dass sie nicht bereit dazu wären, sondern dass sie so taten, ja, als wären sie bereit dazu, um sich hier einen entsprechenden Namen zu machen unter den Gläubigen. Wenn wir auch weiterlesen, Entstehung der Gemeinden durch Paulus zum Beispiel, dann sehen wir, In keiner anderen Gemeinde, außer in der Gemeinde in Jerusalem, wurde dieser Verkauf der Güter praktiziert. In keiner Gemeinde, die Paulus gegründet hat, wird uns berichtet, dass sie alle Güter gemeinsam hatten. Das heißt, hierdurch sehen wir ganz klar, das war nicht etwa eine Vorgabe, sondern das war eine Option. Und wenn eine Gemeinde oder viele Gläubige einer Gemeinde sich da diesen Freimut haben oder diese Freiheit haben, das so zu tun, dann dürfen sie es tun. Aber sowas darf nie die Regel sein. Ja. Was wir natürlich sehen, ist, dass die anderen Gemeinden entsprechend, als die Hungersnot über Jerusalem kam, auch bereit sind, hier die Gemeinde in Jerusalem zu unterstützen, also mit ihren Gütern zu teilen. Und das ist natürlich eine Haltung, die uns in der Schrift immer wieder gesagt wird, dass wir bereit sein sollen zu geben, denn geben ist seliger als nehmen. Also, dass wenn wir Güter haben, dass wir auch bereit sind, den Bedürftigen zu helfen. Ja, das ist etwas, aber etwas anderes, als alle Güter zu verkaufen und irgendjemanden, der Leitung der Gemeinde in der heutigen Zeit zum Beispiel, vor die Füße zu legen. Ja. Man muss da viele Faktoren mit berücksichtigen, auch dass wir natürlich als Zeugnis das tun sollen, was auch ein gutes Zeugnis ist. Und in bestimmten Situationen kann es sogar ein sehr schlechtes Zeugnis sein, wenn bekannt wird, zum Beispiel in der Freien Christlichen Gemeinde Aalen, da legen alle Gläubigen der Leitung der Gemeinde ihre Güter zu Füßen, ja, um es mal so zu sagen. Ja, das kann auch ganz schön ein falsches Bild machen. Man muss berücksichtigen, in welchem Umfeld man hier lebt, weil es hier eben eine Option ist, die uns die Schrift sagt. Ja. Je nachdem, wo man sich befindet, kann sowas angemessener sein als woanders. Also es gibt da viel zu berücksichtigen. Und deswegen lassen wir das jetzt mal so stehen. Aber was wir hier sehen, was hier weiterhin beschrieben wird, ist, dass sie mit großer Kraft Zeugnis ablegten von der Auferstehung des Herrn Jesus und große Gnade war auf ihnen allen. Also der Herr war mit den Gläubigen, durch seine Kraft wirkte er und sie legten Zeugnis ab. Das war ihnen wichtig, Zeugnis abzulegen. Wir sehen das schon in der sehr frühen Gemeinde, in der entstehenden Gemeinde, wie sie Zeugnis gaben und wie der Herr das segnete. Also gebrauchte der Herr sie, um Zeugen zu sein in dem Umfeld, in dem sie sich befanden. Und es wird weiter gesagt, große Gnade war auf ihnen allen. Das ist natürlich auch ein Segen und natürlich erweckt das auch bei Gläubigen den Wunsch, dass auch sie Zeugen sein dürfen. Und ich denke, das ist ja auch bei vielen der Fall, dass es ihnen ein Anliegen ist, ein Zeugnis zu geben, auch unter uns. Und jeder weiß auch von den Entmutigungen, die man dabei immer wieder erfährt. Aber das soll uns nicht mutlos machen, sondern auch in der Apostelgeschichte sehen wir Rückschläge. Wir sehen auch da, gab es immer wieder Grund zur Entmutigung. Auch Paulus hatte diese Gründe. Er hat gesagt, sie suchen alle das Ihre, aber nicht das, was Christi Jesu ist. Das war eine Zeit, wo es sehr schlecht lief in seiner Situation, weil er die Unterstützung von anderen Gläubigen nicht mehr bekam oder nur von wenigen bekam und er eigentlich erwartet hätte, dass mehr ihn unterstützen beziehungsweise das suchen, was Christi Jesu ist. Und Paulus selbst sagt dann in 2. Korinther 5, dass er sich nicht entmutigen lässt, sondern weiter auf den Herrn vertrauen. Und so sollen auch wir hier die Gemeinde als Vorbild nehmen und mutig sein, Zeugnis zu geben und das im Vertrauen auf den Herrn tun, damit es auch durch die Kraft des Herrn sein darf. Wir schauen eine weitere Bibelstelle an, immer noch in der Apostelgeschichte. Apostelgeschichte 13, Vers 43. Nachdem aber die Synagogenversammlung sich aufgelöst hatte, folgten viele Juden und gottesfürchtige Proselyten dem Paulus und Barnabas nach, die zu ihnen redeten und sie ermahnten, bei der Gnade Gottes zu bleiben. Wir sehen hier die Aufforderung, bei der Gnade Gottes zu bleiben. Und die Gnade ist etwas, was immer wieder im Neuen Testament, in der Apostelgeschichte, in den Evangelien, in den Briefen erwähnt wird, natürlich hauptsächlich schwerpunktmäßig in den Briefen. Die Gnade Gottes ist etwas, was die Gemeinde kennzeichnet, und das unterscheidet sich auch vom Gesetz. Und deswegen heißt es, wie ich es letztes Mal auch schon gesagt hatte, das Gesetz ist durch Mose gegeben, aber die Gnade ist durch Jesus Christus gegeben worden. Er hat uns gebracht, Gnade über Gnade. Und somit passt auch diese Bezeichnung Gnadenzeit, wenn wir sie auch wortwörtlich so nicht haben. Die Gnade Gottes ist ein ganz wichtiges Element eben für die Gemeinde, für unser Glaubensleben. Und Paulus sagt zu Timotheus, dass er stark werden soll in der Gnade, dass er seine Hoffnung voll auf die Gnade setzen soll, die uns zuteil wird in der Offenbarung Jesu Christi. Deswegen müssen auch wir uns immer wieder zurückbesinnen auf die Gnade. Denn obwohl wir nicht unter dem Gesetz sind, ist es eine natürliche Neigung des Menschen, nicht die Gnade im Vordergrund zu haben, sondern das Gesetz. Ja, so ist der Mensch nun mal gestrickt. Er liebt von Natur aus das Gesetz, obwohl das natürlich oft nicht so aussieht, ja, wenn wir unsere Gesellschaft uns anschauen. Aber doch ist es irgendwo drin. Ja, das Gesetz, was in der Gesellschaft dann herrscht, ist natürlich ein anderes, aber es ist da. Und als Gläubige sind wir auch in der Gefahr, zum Beispiel etwas zu tun, weil wir davon einen Verdienst erwarten, oder einfach die falsche Motivation zu haben, es aus eigener Kraft zu tun und nicht durch die Kraft des Herrn Jesus, der gesagt hat, ohne mich könnt ihr nichts tun. Deswegen immer wieder zurück besinnen auf die Gnade Gottes, dass wir unsere Hoffnung, unser Vertrauen ganz auf diese Gnade setzen, um überhaupt in richtiger Weise dem Herrn dienen zu können. Das geht nur aus der Gnade heraus und eben nicht aus dem Gesetz heraus. Wir sind nicht unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade. Und das Gesetz, das sollte dazu dienen, dass wir die Sünde erkennen, die Sündhaftigkeit erkennen, aber nicht, dass wir das Gesetz immer und immer wieder erneut aufrichten, sondern dass wir uns der Gnade Gottes ganz bewusst sind und in der Gnade Gottes handeln. Es war auch ein Problem bei den ersten Gläubigen. Das war ja mit ein Grund, warum Paulus den Galaterbrief geschrieben hat, weil sie das Gesetz wieder aufrichten wollten, in dem Fall durch die Aufforderung, sich beschneiden zu lassen. Das heißt, auf einmal reichte es nicht aus, an den Herrn Jesus gläubig zu sein, auf sein Evangelium zu vertrauen, um gerettet zu werden, sondern auf einmal war es nötig, dass sie sich beschneiden ließen. Und da sagte ihnen dann Paulus ganz deutlich, dass das nicht der Weg zum Heil, der Weg zur Errettung ist, dass man zur Gnade des Evangeliums noch etwas hinzufügt, sondern allein das Evangelium, das rechtfertigt uns, das rettet uns. Und alles, was wir danach tun, tun wir nicht, um gerettet zu werden, sondern wir tun es aus Liebe zu unserem Herrn Jesus, aus Gehorsam gegenüber ihm, um ihm zu dienen, ihm nachzufolgen und Frucht zu bringen für die Ewigkeit. Aber es darf da nie die Motivation da sein, wir wollen dadurch gerettet werden, wir wollen dadurch unser Heil bewahren oder sonst etwas in die Richtung, sondern wir dürfen uns dessen bewusst sein, das Heil ist uns geschenkt worden, der Jesus hat ausgerufen, es ist vollbracht. Und nun soll die Dankbarkeit, die Liebe und all diese Dinge, die uns im Neuen Testament geoffenbart werden, das soll die Richtschnur für unser Glaubensleben sein. Und Furcht ist nicht in der Liebe, sagt uns auch Johannes, der erste Johannesbrief. Und danach sollen wir streben und trachten, dass diese Liebe wirklich im Vordergrund steht. Denn ohne diese Liebe ist alles andere nichts wert. Wir schauen noch eine Stelle in der Apostelgeschichte an, eine letzte in Apostelgeschichte 20. Da lesen wir Folgendes in Vers 24 erstmal. Auf das aber alles nehme ich keine Rücksicht. Mein Leben ist mir auch selbst nicht teuer, wenn es gilt, meinen Lauf mit Freuden zu vollenden. Und den Dienst, den ich von dem Herrn Jesus empfangen habe, nämlich das Evangelium der Gnade Gottes zu bezeugen. Hier nennt Paulus das Evangelium der Gnade Gottes. Auch wieder die Gnade Gottes ist hier eine wichtige Beschreibung des Evangeliums. Und das ist auch das Evangelium. Das Evangelium ist das Evangelium der Gnade Gottes. Das Evangelium hat natürlich auf der einen Seite diesen unangenehmen Teil, den Teil nämlich, der vom Gericht handelt, aber auf der anderen Seite eben dann die Gnade. Und wer das Evangelium der Gnade Gottes verstanden hat, der braucht sich ja nicht mehr fürchten vor dem Gericht. Auch Paulus sagt von sich, er möchte seinen Lauf mit Freuden vollenden. Er sagt nicht, er möchte seinen Lauf mit Zittern vollenden, da er nicht weiß, wenn er dann beim Herrn ist, ob er angenommen wird oder nicht. Und den Lauf mit Freuden zu vollenden, das ist nur möglich, wenn er diese Gewissheit, diese Sicherheit hat, mit der er dann auch sterben und heimgehen kann zum Herrn. Es ist das Evangelium der Gnade Gottes und als solches sollten wir es auch sehen und betrachten, dass hier die Gnade Gottes ganz wichtig ist. Warum die Gnade? Weil natürlich der Herr Jesus gekommen ist, für uns bezahlt hat, für uns gesühnt hat, sich für uns hingegeben hat und so die Voraussetzung dafür geschaffen hat, dass wir begnadigt werden können. Wir, die wir es verdient hätten, verurteilt zu werden. Wir, die wir als Verbrecher hätten hingerichtet werden müssen, wir haben so die Möglichkeit, gerettet zu werden, begnadigt zu werden und das vollkommen unverdient. Und wie ich gesagt hatte, die Gnade ist nicht nur wesentlich in dem Bereich, dass wir zum Glauben kommen, nicht nur dafür, sondern auch in unserem Wandel, unserer Nachfolge mit dem Herrn. Deswegen auch das Evangelium der Gnade Gottes. Und Paulus warnt hier in diesem Abschnitt auch vor den räuberischen Wölfen. Er sagt in Vers 28, so habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welche euch der Heilige Geist zu Aufsehern gesetzt hat, um die Gemeinde Gottes zu hüten, die er durch sein eigenes Blut erworben hat. Denn das weiß ich, dass nach meinem Abschied räuberische Wölfe zu euch hineinkommen werden, die Herde nicht schonen. Und aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen in ihre Gefolgschaft. Darum wacht und denkt daran, dass ich 3 Jahre lang Tag und Nacht nicht aufgehört habe, jeden Einzelnen unter Tränen zu ermahnen. Und nun, Brüder, übergebe ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade, das die Kraft hat, euch aufzuerbauen und ein Erbteil zu geben unter allen Geheiligten. Hier sehen wir den Dienst des Paulus. 3 Jahre lang, Tag und Nacht, hat er nicht aufgehört, jeden Einzelnen unter Tränen zu ermahnen. Ich denke, wenn wir da den Paulus anschauen, dann muss jeder, der im Dienst des Herrn steht, einfach zugeben und sagen, wie weit er doch entfernt von diesem Ideal ist, das Paulus uns hier vorgelebt hat und vorgemacht hat. Und trotzdem hat er gesagt, werdet meine Nachahmer, also auch da nicht verzagen, auch wenn wir es nie erreichen, sollen wir danach streben, auch Paulus nachzuahmen und zu wachsen. Und es ist schön, dass wir wachsen können, dass wir trotz aller Schwächen und Mängel, die wir haben, nicht verzagen müssen, sondern auf den Herrn vertrauen müssen, ihm natürlich auch immer wieder bekennen müssen, wie schwach wir sind, wie wir doch versagt haben in diesem und jenem Bereich und ihn darum zu bitten, dass er uns verändert. Ja, auch hier jetzt speziell natürlich die Verantwortlichen der Gemeinde sollten hier immer wieder zu solchen Stellen auch zurückkommen und danach streben, den Paulus nachzuahmen, um wirklich auch die Gemeinde Gottes in rechter Weise hüten zu können. Auch das wieder geht nur durch die Gnade des Herrn Jesus Christus. Aber da Paulus jeden Einzelnen auch ermahnt hat, gilt natürlich die Ermahnung auch für jeden Einzelnen, bei der Gnade Gottes zu bleiben. Dann schauen wir den Römerbrief noch an, Römer 3. Natürlich ist der Römerbrief, was die Gnade Gottes anbelangt, ein ganz wichtiger Brief. Wir lesen in Römer 3 ab Vers 23. Denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten, sodass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden durch seine Gnade aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Also hier sehen wir, die Grundlage für die Rechtfertigung ist die Gnade. Und natürlich ganz wichtig, Vers 25, ihn hat Gott zum Sühnopfer bestimmt, das wirksam wird durch den Glauben an sein Blut. Das Erlösungswerk des Herrn Jesus wird hier erwähnt, das Sühnopfer. Ohne dieses Sühnopfer wäre eine Rechtfertigung nicht möglich. Aber der Herr Jesus hat dieses Sühnopfer erbracht. Auch das war Gnade. Und wir werden so ohne Verdienst gerechtfertigt durch den Glauben eben. Durch die Gnade, durch den Glauben, wie uns auch der Epheserbrief sagt. Und so müssen wir uns das vor Augen führen. Es ist wirklich ohne Verdienst. Wir können uns nicht auf die Schulter klopfen und sagen, ich war besser als die anderen. Nein, es ist ohne Verdienst. Es ist nicht so, dass wir uns auf die Schulter klopfen könnten. Es ist der Herr, dem wir es zu verdanken haben. Es ist sein Verdienst. Es ist nicht unser Verdienst. Es ist auch nicht ein bisschen unser Verdienst, sondern es ist ohne Verdienst, heißt es hier. Ohne Verdienst gerechtfertigt werden durch seine Gnade aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. So dürfen wir alle Ehre ihm geben, und das zu wissen und das sich immer wieder vor Augen zu halten, das demütigt uns auch. In dem Moment, wo wir meinen, ja, ein bisschen habe ich vielleicht doch selbst dazu beigetragen, schreiben wir etwas uns selbst zu. Aber zu wissen, ich habe es wirklich nicht verdient, es ist ohne Verdienst, das demütigt. Und das ist dann wirklich vergleichbar mit dem Bild des Verbrechers, der vor der Hinrichtung sich befindet. Und auf einmal geht der Befehl des Gouverneurs ein oder des Präsidenten oder des Königs, je nachdem, wo es sich abspielt, und sagt, der König oder der Gouverneur hat beschlossen, dich zu begnadigen. Nicht etwa, weil er von deiner Unschuld überzeugt ist, sondern weil es sein Entschluss ist, seine Entscheidung war, dich zu begnadigen und dich freizulassen. Und wir wissen, dass es in manchen Ländern tatsächlich möglich ist, dass solches geschieht. Dieser Verbrecher wird jetzt nicht sich etwas einbilden auf seine Güte oder sagen, ich habe mich viel besser benommen als alle anderen Häftlinge, deswegen hat mich der Gouverneur begnadigt, sondern er wird dankbar sein und das den Rest seines Lebens, dass er ohne Verdienst begnadigt worden ist. Und diese Dankbarkeit sollte auch in uns sein, dass wir wissen, nicht wir haben es getan, sondern der Herr hat es getan. Er hat es vollbracht. Wir bleiben im Römerbrief, Römer 5. Ab Vers 1. Da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben auch Zugang erlangt haben zu der Gnade, in der wir stehen, und wir rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Aber nicht nur das, sondern wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen, weil wir wissen, dass die Bedrängnis standhaftes Ausharren bewirkt, die Standhaftigkeit aber Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung. Die Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Ein ganz wichtiger Vers, der uns sagt, dass wir durch den Glauben Zugang erlangt haben zu der Gnade, in der wir stehen. Wir hatten gesehen, wir sind durch Gnade gerechtfertigt worden und wir haben jetzt durch den Glauben auch Zugang zu der Gnade, in der wir stehen. Aber was heißt Zugang? Zugang beinhaltet die Möglichkeit, dass wir von diesem Zugang keinen Gebrauch machen. Und wenn wir andere Bibelstellen hinzunehmen, dann wissen wir, dass das tatsächlich sein kann. Im Hebräerbrief heißt es, dass wir freimütig hinzutreten sollen zum Thron der Gnade, um rechtzeitige Hilfe zu erlangen. Im Jakobusbrief heißt es, ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Und somit müssen wir uns vor Augen führen, wir sind unter der Gnade, nicht unter dem Gesetz, aber wir sollen uns zurückbesinnen auf die Gnade, wir sollen unsere Hoffnung auf die Gnade setzen und wir haben Zugang zur Gnade, was auch heißt, dass wir freimütig hinzutreten sollen zum Thron der Gnade, um diese rechtzeitige Hilfe zu erfahren. Also beinhaltet die Gnade auch die Aufforderung, von dieser Gebrauch zu machen, von dem Zugang, den wir haben, Gebrauch zu machen. Und der Hinweis im Hebräerbrief ist natürlich ein klarer Hinweis auf das Gebet, genauso das im Jakobusbrief. Der Herr möchte unsere Gebete aus Gnade erhören, aber er möchte auch unsere Gebete. Er möchte sie nicht ohne unsere Gebete erhören. Ja, es heißt zwar in der Schrift, dass der Herr schon genau weiß, was wir bitten, bevor wir es bitten, denn er ist ja allwissend, aber ihm gebührt die Ehre, dass wir unsere Anliegen vor ihn bringen und dann auch sein Eingreifen erfahren. Dass wir nicht etwas sagen, das ist zufällig geschehen, sondern wir wissen ganz genau, es ist geschehen aufgrund oder infolge eines vorausgehenden Gebetes. Auch für dieses Gebet brauchen wir uns natürlich nicht zu rühmen, sondern dieses Bild mit den Zahnrädern ist ein sehr passendes Bild, dass Gott wirkt, er ist der Wirkende, aber im Wirken Gottes sind viele kleine Zahnräder beinhaltet, ja, die miteinander verbunden sind, und eines dieser Zahnräder ist das Gebet. Auch für das Gebet wissen wir, auch aus dem Römerbrief, für das Gebet sind wir auch von der Gnade des Herrn abhängig. Auch dafür gilt die Aussage, ohne mich könnt ihr nichts tun. Aber deswegen sollen wir uns nicht zurücklehnen, wie ich so gerne sage, und sagen, dann lassen wir den Herrn mal machen und beten einfach nicht, denn er wird ja das tun, was er tun will. Nein, sondern wir sollen Gebrauch machen von diesem Vorrecht, das wir haben. Und wenn wir die Gnade Gottes verstanden haben, bis zu einem gewissen Grad, sage ich mal, denn wir müssen auch da immer weiter dazulernen, dann, und wenn wir uns dann vor Augen führen, dass wir vor den König des Universums treten, dass wir das Vorrecht haben, vor ihn zu kommen, warum sollten wir dann davon nicht Gebrauch machen? Ja, wenn man einem Bettler sagt oder sogar einem Verbrecher sagt, du hast die Möglichkeit, vor den König zu treten und deine Anliegen vor ihn zu bringen, dann wird derjenige sich geehrt fühlen. Er wird vielleicht sagen, ich bin unwürdig oder sonst was, aber er wird dankbar sein, dass er diese Dinge vor den König bringen kann und wird es dann auch entsprechend tun. Und so sollten auch wir handeln. Wir haben dieses Vorrecht, vor den König zu treten. Wir haben das Vorrecht, vor den Allmächtigen zu treten, zum Thron der Gnade zu treten. Und so sollten wir davon Gebrauch machen. Sage ich jetzt nicht nur euch, sondern auch mir, denn ich bin da natürlich ganz mit eingeschlossen. Wir haben eine weitere Stelle im Römerbrief, Römer 6, Kapitel 14. Und das ist für all diejenigen, die entmutigt sind, wenn sie meinen, dass die Sünde über sie herrscht. Es heißt hier in Kapitel 14, denn die Sünde wird nicht herrschen über euch, weil ihr nicht unter dem Gesetz seid, sondern unter der Gnade. Eine Stelle, auf die wir uns auch immer wieder zurückbesinnen dürfen und können, wenn wir meinen, versagt zu haben, dann dürfen wir diese Stelle lesen und sagen, die Sünde wird nicht herrschen über euch, weil ihr nicht unter dem Gesetz seid, sondern unter der Gnade. Eine Zusage, eine Verheißung. Und dieser Verheißung geht die wichtige Bibelstelle in Vers 11 voraus. Also auch ihr haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid, aber für Gott lebt in Christus Jesus, unserem Herrn. Hier wieder eine Glaubenssache, eine Aufforderung. Haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid. Und diese Aufforderung, die gilt auch, nachdem wir versagt haben. Auch hier natürlich, wir sollen die Gnade nicht als Vorwand nehmen für die Sünde. Das ist ja auch das Thema des 6. Kapitels des Römerbriefes. Wir sollen nicht sagen, ich sündige jetzt, dass die Gnade überreich wird, sondern wir sollen bestrebt sein, natürlich dem Herrn zu gefallen und genau das zu tun, was es in Vers 11 heißt. Haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid, aber für Gott lebt in Christus Jesus, unserem Herrn. Also im Glauben leben und das trotz aller Widrigkeiten, die uns vielleicht im Wege stehen. Es kann Situationen geben, wo wir sagen, es fällt uns schwer, im Glauben zu leben. Und genau dafür sind dann die Verheißungen der Bibel, die Verheißungen der Schrift, dass wir uns darauf immer wieder zurückbesinnen und dass wir durch das Wort Gottes verändert werden und hinwachsen dürfen zu ihm, der das Haupt ist, Christus. Damit möchte ich für heute schließen.